richtig bei Gisberts Podcast für Fachwirte, wenn du etwas über Aktiengesellschaften, über die GmbH oder GmbH und Co. KG hören willst. Heute steht also im Mittelpunkt die Kapitalgesellschaft und die Sonderformen von Gesellschaften. Fangen wir ganz einfach mit der AG an. Die Aktiengesellschaft, eine Kapitalgesellschaft. Kapitalgesellschaft, weil es gibt keine persönlich haftenden Vollhafter. Hier ist das Grundkapital in Aktien zerlegt und die Anteilseigner, das sind die Aktionäre. Wenn ich eine Aktie habe, gehört mir ein Stück von dieser AG, aber deshalb bin ich noch lange nicht zur Geschäftsführung oder zur Geschäftsvertretung befugt. Als Aktionär hafte ich dafür nur mit meinem eingebrachten Kapital, also meine Aktien können an Wert verlieren, aber mein Privatvermögen bleibt immer unangetastet. Wie gründet man so eine AG? Man muss mindestens 50.000 Euro Gründungskapital mitbringen und dann geht man zum Notar, beurkundet einen notariellen Gesellschaftervertrag und lässt sich ins Handelsregister Abteilung B eintragen. Kapitalgesellschaften stehen im Handelsregister Abteilung B, die Personengesellschaften, wo es auch persönlich haftende Vollhafter gibt, stehen in der Abteilung A. Ja, ich sollte mir vielleicht, bevor ich so eine AG gründe, noch einen Namen überlegen. Ich kann hier Fantasienamen oder Sachnamen auch wieder wählen, muss aber am Ende immer das AG mit anfügen, damit jeder weiß, aha, hier handelt es sich um eine Aktiengesellschaft. Die Aktien, da gibt es unterschiedlichste Formen von Aktien. Diese Anteilsrechte gibt es einmal als Nennwertaktien und als nennwertfreie Aktien. Nennwertaktien, da steht auf der Aktie der Wert, den diese bei Gründung hat. Wenn ich also eine 50.000 AG gründe, also eine AG mit 50.000 Euro gründe, dann steht auf der einen Aktie 50.000 Euro. Wenn ich die alleine besitze, bin ich zu 100% stimmberechtigt, mein Unternehmen und gut. Ich kann die natürlich auch teilen in zwei 25.000er oder je nachdem, wie mir beliebt, kann ich auf unterschiedlich viele Aktien so viel draufschreiben, wie ich will, wenn das Geld dafür dann in die AG kommt. Diese Nennwertaktien sind deshalb interessant, weil nach dem Nennwert hinterher auch die Dividende berechnet wird. Dividende ist die Gewinnausschüttung, wenn eine AG Gewinn erwirtschaftet, dann wird dieser Gewinn über die Dividende unter Umständen ausgeschüttet. Und je nachdem, wie viel Nennwert meine Aktien haben, kriege ich dann Anteile vom Gewinn. Der gesamte Nennwert wird genommen, dann prozentual der Gewinn je nach einzelnem Nennwert der Aktien aufgeteilt. Meistens wird aber heute mit Stückaktien gearbeitet und Stückaktien heißt, das Gesamtunternehmen, der Gesamtunternehmenswert wird in einzelne Stück aufgeteilt, die dann alle gleich groß sind. Bei Stückaktien wird der Gewinn dann ganz einfach verteilt, indem man den Gesamtgewinn durch die Anzahl der Aktien teilt und dann weiß man, wie viel jede Aktie an Dividende bekommt. Der Kurswert einer Aktie ist der, den die Aktie bei Kauf, Verkauf wert ist, was jemand bereit ist, für diese Aktie zu zahlen. Manche Aktien werden an der Börse gehandelt. Wenn ich ein börsennotiertes Unternehmen bin, dann ist das, was an der Börse bereit ist, jemand zu zahlen, der Kurswert einer Aktie. Und der letzte Kauf und Verkauf, der bestimmt dann immer den Kurswert. Es gibt noch ein paar andere Aktien, zum Beispiel Namensaktien. Namensaktien, da wird der Inhaber der Aktie im Namensregister, im Aktienregister mit Namen eingetragen und so weiß die AG, wer ist Inhaber dieser Aktie und kann nachvollziehen, wie die Anteile im Unternehmen verteilt sind. Wenn Namensaktien dann noch vinkuliert werden, sind es vinkulierte Namensaktien. Vinkulieren bedeutet, die dürfen nur verkauft werden, wenn vorher bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Entweder muss der Vorstand, Aufsichtsrat zustimmen oder es kann an andere Bedingungen geknüpft werden. Und somit wird eine feindliche Übernahme erschwert. So, betrachten wir jetzt mal, wer denn in der Aktiengesellschaft überhaupt was zu sagen hat. Da gibt es zum einen den Vorstand. Der Vorstand ist das leitende, das operative Organ. Der wird auf 5 Jahre bestellt und besteht aus einer oder mehreren Personen. Der ist für die Geschäftsführung verantwortlich. Er muss regelmäßig Bericht erstatten, dem Aufsichtsrat, dem übergeordneten Gremium. Er muss einen Jahresabschluss und einen Lagebericht erstellen, zur ordentlichen Hauptversammlung einberufen und eben das operative Geschäft überwachen und das operative Geschäft steuern. Dafür erhält der Vorstand auch Gehälter und Tantiemen. Das sind Beteiligungen am Jahresgewinn, die er mit dem Aufsichtsrat aushandelt. Der Aufsichtsrat, haben wir gerade schon erwähnt, ist das überwachende Gremium. Der Aufsichtsrat, der bestellt den Vorstand, kann man aber auch wieder abberufen. Und der Aufsichtsrat wird von der Hauptversammlung gewählt, von den Aktionären. Wird der Aufsichtsrat gewählt, überwacht, hat strategische Ausrichtung, der ist also für die strategische Planung des Unternehmens mit zuständig, wird auf 4 Jahre bestellt, der Vorstand wird auf 5 Jahre bestellt. Das heißt, hier kann nur alle 20 Jahre eine Überschneidung zwischen Vorstandswahl und Aufsichtsratswahl stattfinden. Das soll Abhängigkeiten ein bisschen verhindern. Ja, der Aufsichtsrat beruft sonst noch die außerordentliche Hauptversammlung ein, überprüft den Jahresabschluss und für seine Tätigkeit, wer im Aufsichtsrat sitzt, bekommt man auch Tantiemen und eine Aufwandsentschädigung. Der Aufsichtsrat ist je nach Größe des Unternehmens paritätisch besetzt. Also es sind auch Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertreter im Aufsichtsrat vertreten. Das ist gemäß Mitbestimmungsgesetz und gemäß Aktiengesetz. Und wenn halb Arbeitnehmer, halb Arbeitgeber im Aufsichtsrat sitzen, dann hätte man ja, wenn die Arbeitgeber oder Arbeitnehmer einen Beschluss verhindern wollen, eine Stimmengleichheit. Und dann könnte nicht abgestimmt werden, dann ist man handlungsunfähig. Um diese Handlungsunfähigkeit zu vermeiden, gibt es einen Primus inter pares, einen ersten unter gleichen. Das ist normalerweise der Aufsichtsratsvorsitzende, der Arbeitgebervertreter. Und der hat im Falle der Stimmgleichheit eine Zweitstimme. Von der darf er aber nur Gebrauch machen, wenn Stimmgleichheit ist, wenn ein Pari-Verhältnis ist. Das soll Stagnation und Handlungsunfähigkeit vermeiden. Die Hauptversammlung oder Aktionärsversammlung, das ist das beschließende Organ, die Versammlung der Aktionäre, die in der Regel einmal im Jahr zusammenkommen und dann abstimmen je nach Aktiennennwerten oder halt nach Stück, wie viele Anteile jeder Aktionär hat. Die beschließen alle Grundfragen in der AG, wenn es zu einer Fusion kommen soll, wenn es zu einer Auflösung kommen soll oder wenn es eine Kapitalerhöhung geben soll, eine Aktienneuemission. Das ist in der Hauptversammlung zu beschließen. Die Hauptversammlung bestellt die Aufsichtsratsmitglieder. Und die kann auch einen Abschluss- und Sonderprüfer bestellen, weil die ja auch informiert werden wollen, müssen, sollen über alles das, was in der Aktiengesellschaft vorgeht. Die entscheiden auch über den Bilanzgewinn, was damit passiert, ob er ausgeschüttet wird an die Aktionäre, ob Rückstellungen gebildet werden oder wie auch immer dieser Bilanzgewinn verwendet werden soll. In der Hauptversammlung haben die Aktionäre Auskunftsrecht über alle Angelegenheiten der Aktiengesellschaft. immer mit dem Gedanken, die Aktionäre sind die Eigentümer dieses Unternehmens. Deshalb müssen sie auch Auskunft bekommen. Für Beschlüsse genügt normalerweise die einfache Mehrheit, aber Satzungsänderungen und je nach Satzung auch andere Beschlüsse brauchen qualifizierte Mehrheit. Und die qualifizierte Mehrheit, das sind 75%. Das heißt, wer 25% Aktienanteile hat, kann qualifizierte Beschlüsse verhindern. Man spricht dann von einer Sperrminorität. Wer also in der Minderheit ist, aber 25 plus Aktien hat, 25% der Aktien hat, der kann Satzungsänderungen sperren, Sperrminorität. Ja, die AG ist ein selbstständiges Steuersubjekt, das heißt, die wird selber mit Körperschaftssteuer und eventuell auch Vermögenssteuer besteuert. Die Aktionäre müssen dann, wenn sie auf ihre Aktien die Dividende erhalten, das als Einkommen noch selber versteuern. Und will ich Kapital erhöhen, kann ich neue Aktien ausgeben und damit mir neue Aktionäre, neues Geld ins Unternehmen reinholen. Ich kann natürlich auch Kredite aufnehmen, muss man aber immer sehen, wenn ich eine Kapitalgesellschaft verschulde, darf ich sie nicht überschulden. Sonst müsste ich einen Insolvenzantrag stellen. Also hier muss immer das angemessene Verhältnis zwischen eingebrachten Kapital und zwischen Fremdkapital berücksichtigt werden. Haftung hatten wir gesagt. Die Gesellschafter haften nur mit ihrem eingebrachten Kapital, also nur die Aktien können wertlos werden. Privatvermögen bleibt unangetastet. Kommen wir mal zur GmbH, eine der häufigsten Gesellschaftsformen in Deutschland. Die hat nämlich den Vorteil, dass die Gesellschafter nicht mit ihrem Privatvermögen haften, sondern nur mit ihrem Geschäftsvermögen. Gegründet werden kann die Gesellschaft mit einer oder mehreren Personen und das Stammkapital muss auf 25.000 Euro lauten. Also ich muss mindestens 25.000 Euro Stammkapital bei Gründung zeichnen. Ich darf jedoch die GmbH schon anmelden, wenn mindestens die Hälfte des Mindestkapitals eingezahlt wird. Also wenn ich 12.500 Euro einzahle, kann ich eine GmbH gründen, zeichne 25.000 Euro. Sollte ich pleite gehen, bevor ich die 25.000 Euro voll eingezahlt habe, muss ich mit den restlichen 12.500, die ich noch nicht eingezahlt habe, hinterher auch haften. Also wenn ich für 25.000 Euro zeichne, hafte ich für 25.000 Euro. Bei Gründung brauche ich aber mindestens die Hälfte des Mindestkapitals. Sollte es mehrere Gesellschafter geben, dann muss jeder Geschäftsanteil mindestens ein Viertel des Nennbetrages lauten, aber insgesamt mindestens die Hälfte. Wenn also einer weniger einzahlt, muss der andere mehr einzahlen, sodass die Hälfte des Stammkapitals bei Gründung eingezahlt ist. Die Höhe der Nennbeträge, die Höhe der Beteiligung kann ganz unterschiedlich lauten und es können auch Sacheinlagen geleistet werden. Allerdings ist es mit den Sacheinlagen immer so eine Sache. Sacheinlagen werden üblicherweise bewertet. Das prüft der Notar, ob der Wert gerechtfertigt ist. Und da es auf viele Dinge Abschreibungen gibt, da es für verschiedene Dinge Listen gibt, wonach die bewertet werden. Und wenn der Notar das nicht bewerten kann, wird ein Gutachter bestellt. Das verursacht also alle möglichen Kosten. Es ist immer sinnvoll, bei Gründung das Geld in bar einzuzahlen. Ja, wenn ich diese 25.000 Euro oder mindestens die Hälfte davon, haben wir ja jetzt gelernt, habe, muss ich zum Notar und beim Notar einen notariell beglaubigten Gesellschaftsvertrag abschließen. Alle Gesellschafter müssen unterschreiben, der Notar unterschreibt und dann wird man im Handelsregister Abteilung B, es handelt sich ja um eine Kapitalgesellschaft, eingetragen. Und eingetragen wird eine Personen- oder Sachfirma oder ein Fantasiename immer mit dem Ende GmbH oder Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Alle Geschäftsbriefe, immer wenn man nach außen auftritt, muss darauf verwiesen werden, dass man eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist, damit jeder Gläubiger sofort weiß, aha, hier gibt es keinen Privathafter, keiner, der mit seinem Privatvermögen haftet. In der GmbH wird ein oder vielleicht mehrere Geschäftsführer bestellt. Die Geschäftsführer dürfen auch Gesellschafter sein, müssen aber nicht. Es können also auch unternehmensfremde Leute angestellt werden. Wir erinnern uns, in der UHG und in der Kommanditgesellschaft bin ich als Komplementär- oder als UHG-Gesellschafter zur Vertretung und zur Geschäftsführung verpflichtet. In der GmbH kann ich einen fremden Geschäftsführer anstellen, der dann mit seinem Privatvermögen für sein Tun haftet. Das macht sowieso jeder, ne? Wenn ich jemandem anders einen Schaden zufüge, dann hafte ich damit auch mit meinem Privatvermögen. Als Geschäftsführer könnte man dafür eine Geschäftsführerhaftpflicht abschließen. Eine Versicherung, dass man im Falle, es wird einem nachgewiesen, man hat irgendeinen Fehler gemacht und man wird zur Haftung gezogen, dass dann die Versicherung eintritt. Bei Vorsatz haftet so eine Versicherung dann auch nicht. Einschlägig Vorbestrafte dürfen übrigens auch kein Geschäftsführer werden. Aber das nur am Rande. Wer Geschäftsführer werden darf und wer nicht, steht in § 6 des GmbH-Gesetzes. Bei entsprechender Größe der GmbH kann es auch einen Vorstand und einen Aufsichtsrat geben. Je nach Größe der GmbH kann der Aufsichtsrat dann auch wieder mit Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretern besetzt sein. Das regelt aber das Mitbestimmungsgesetz. Wenn man jetzt die GmbH mit 25.000 Euro Mindestkapital gründen wollen, aber keine 25.000 Euro haben, lässt der Gesetzgeber das auch zu. Es gibt nämlich nach § 5a des GmbH-Gesetzes die Unternehmergesellschaft. Und die UG, in Klammern haftungsbeschränkt, wird als eigene Gesellschaftsform heute auch oft geführt. Die kann ich nämlich schon ab einem Euro gründen. Für die UG haftungsbeschränkt ist ein Mindestkapital unter 25.000 Euro möglich. Das heißt, ein Euro reicht schon aus. Wenn ich sage, dass der § 5a im GmbH-Gesetz gilt, fast alles, was wir sonst über die GmbH gesagt haben, auch für die UG haftungsbeschränkt. Man muss allerdings bei der UG haftungsbeschränkt das Stammkapital in voller Höhe einzahlen, also mindestens den einen Euro müssen Sie bei Gründung voll einzahlen. Auch Sacheinlagen sind bei Gründung nicht möglich, das regelt der § 5a Absatz 2. Sie müssen eine Bilanz aufstellen. Und Sie müssen eine Gewinnrückstellung bilden, und zwar 25%, ein Viertel des Jahresüberschusses müssen Sie in eine Rücklage einstellen, so lange bis Sie 25.000 Euro als Stammkapital erreicht haben. Dann brauchen Sie diese Rückstellung nicht mehr bilden, dann können Sie theoretisch auch in GmbH umfirmieren, also Sie können den Namen ändern in GmbH. Aber Sie können auch weiter eine UG haftungsbeschränkt bleiben, weil Kapital nach oben ist hier dann nicht mehr beschränkt. Bei Gründung unter 25.000, dann im Nachgang kann das durchaus mehr werden. Auch bei der UG haftungsbeschränkt haftet jeder Gesellschafter nur mit seinem Geschäftsanteil und Sie können Geschäftsführer bestellen. Alles kein Problem, eine wunderschöne Gesellschaftsform, um von Anfang an schon bei Unternehmensgründung gleich die Haftungsbeschränkung mit drin zu haben. Ich habe es schon erwähnt und betont, Sie müssen Unternehmergesellschaft in Klammern haftungsbeschränkt oder UG in Klammern haftungsbeschränkt als Firma führen und müssen das dann auch so nach außen darstellen. schauen wir uns mal noch ein paar Sonderformen an. Und da ist als erstes zu nennen die GmbH und Co. KG. GmbH und Co. KG, hinten dran steht KG, also ist es eine Kommanditgesellschaft. GmbH am Anfang weist darauf hin, dass der Komplementär eine GmbH ist. Komplementär eine GmbH, ja, der Vollhafter ist in der Kommanditgesellschaft eine GmbH, die juristische Person GmbH. Die muss sich auch als erstes gründen, in der Abteilung 2 im Handelsregister eintragen lassen. Und dann kann ich mit dieser GmbH die Kommanditgesellschaft gründen, die wieder im Handelsregister Abteilung A eingetragen ist. Und dann habe ich eine GmbH als Vollhafter. Die haftet also auch mit ihrem Privatvermögen. Eine GmbH als juristische Person hat aber gar kein Privatvermögen. Deshalb haftet sie auch nur mit dem, was in der GmbH an Kapital drinsteckt. Mindestens 25.000 Euro am Anfang und darauf beschränkt sich dann die Haftung. Die Kommanditisten haften auch wieder nur beschränkt. Das heißt, ich habe einen beschränkt hafteten Vollhafter und ich habe beschränkt haftende Kommanditisten. Was Besseres gibt's überhaupt nicht. Wenn ich im Unternehmen alleine das Sagen haben will, aber nicht voll haften will, gründe ich eine GmbH und Co. KG. Ich hole mir fremde Geldgeber hinzu, die vom Unternehmen profitieren, vom Gewinn profitieren, behalte aber das alleinige Verfügungsrecht. Wenn ich Gesellschafter in der GmbH bin, kann ich Geschäftsführer dort bestellen oder selber die Geschäftsführung übernehmen und damit als GmbH die Geschicke der Kommanditgesellschaft lenken. Außerdem könnte ich mit der GmbH und der Kommanditgesellschaft die Jahresabschlüsse verschieben und kann so zwischen den Jahren, zwischen den verschiedenen Jahresabschlüssen, noch ein bisschen was hin und her buchen und so das eine oder andere an Steuervorteil mitnehmen. Aber auch dabei aufpassen, das Finanzamt schläft nicht. Einmal geht das, mehrmals hintereinander gleicht sich das zum einen wieder aus und zum zweiten wird das Finanzamt auch sehr aufmerksam auf solche Unternehmen. GmbH und Co. KG, also dann, wenn ich persönlich nicht haften will, aber die Unternehmensführung, die Geschäftsführung nicht aus der Hand geben will. Wenn ich eine GmbH als komplementär einsetzen kann, dann kann ich natürlich auch eine AG als komplementär einsetzen. Dann wäre das eine AG und Co. KG. Ich kann auch die Kommanditistenanteile als Aktien ausgeben. Das hätte den Vorteil, dass die Kommanditisten ihre Anteile schnell veräußern können und nicht das halbe Jahr bis zum Geschäftsjahresende warten müssen. Dann wäre das eine GmbH und Co. KG AA oder eine AG und Co. KG AA. Das AA am Ende deutet dann darauf hin, dass die Kommanditanteile auf Aktien sind. Dafür gilt natürlich dann auch das ganze Aktienrecht und alles, was wir in der AG über Aktien gelernt haben, könnte auch in der GmbH und Co. KG AA oder AG und Co. KG AA angewendet werden. Was gibt es noch Schönes für Unternehmensformen? Neu oder relativ neu seit 2004 ist die Società Europae, die SE. Die SE ist auch als Europäische Aktiengesellschaft bekannt oder Europa AG. Hier ist es mit den Regeln und mit dem ganzen Gründungsprozedere etwas Besonderes. Die geht nämlich aus anderen, bereits in der EU bestehenden Unternehmen, Unternehmensformen hervor. Die braucht mindestens 120.000 Euro Stammkapital, was dann in Aktien zerlegt wird. Deshalb spricht man eben auch von europäischer Aktiengesellschaft. Die hat den Vorteil, dass sie in ganz Europa rechtssicher ist. Wenn ich also nicht nur in Deutschland, sondern europaweit agieren will, dann gründe ich so eine SE. Oder wenn ich mit anderen Unternehmen aus Europa fusionieren will und Gemeinschaftsunternehmen gründen will, dann ist so eine SE auch denkbar. Eine besondere Gesellschaftsform ist noch die stille Gesellschaft, wenn ein Kaufmann oder ein Einzelunternehmer stille Geldgeber hat, die offiziell gar nicht in Erscheinung treten, dann spricht man von einer stillen Gesellschaft. Das wird nach außen gar nicht dargestellt. Das wäre dasselbe, als würden Sie sich von der Oma Geld borgen und die sagt, aber vom Gewinn bekomme ich was ab. Dann sind Sie schon eine stille Gesellschaft. Für diese ist dann wieder das BGB anzuwenden. Als besondere Rechtsform sind vielleicht auch noch der Freiberufler zu nennen. Das sind die freiberuflichen Dienstleister. Das sind Ärzte, Anwälte, Dozenten, Lehrer. Die gelten als die freien Berufe, wie die Künstler auch. Und dafür gilt alles, was für einen Einzelkaufmann auch gilt. Mal abgesehen von ein paar Steuervor- oder Nachteilen oder Rentenvor- und Nachteilen. Bei den Unternehmensformen wird auch immer der Kleinunternehmer mit erwähnt. Der Kleinunternehmer ist dann interessant, wenn ich keine Mehrwertsteuer abführen will. Wenn ich also von der Mehrwertsteuerpflicht befreit werden will, dann habe ich im Jahr unter 22.000 Euro Umsatz. Im ersten Jahr, im Gründungsjahr, und im Folgejahr nicht mehr als 50.000 Euro Umsatz. Dann kann ich auf meinen Rechnungen schreiben, gemäß § 19 Umsatzsteuergesetz von der Umsatzsteuer befreit. Und das kann wieder ein Wettbewerbsvorteil sein, weil ich ja dem Kunde die Mehrwertsteuer nicht in Rechnung stelle, habe ich einen Preisvorteil. Und das macht die kleinen Unternehmer wettbewerbsfähig. So, und für heute soll es das auch schon gewesen sein. Wir haben die wichtigsten Unternehmensformen beleuchtet. Heute die AG, die GmbH, die GmbH und Co. KG, die SE und auch stille Gesellschaft und die freien Berufe mal wenigstens kurz mit erwähnt. In der nächsten Folge von meinem Podcast werde ich dann über die ganzen Gründungsformalitäten und auch über den Businessplan sprechen. Ich hoffe, ihr habt heute ein bisschen was gelernt, ein bisschen was wiederholt und hattet auch ein kleines bisschen Spaß dabei. Ich freue mich aufs nächste Mal und bis dahin. Tschüss.